Das ist also ein ganz wichtiger Faktor, dass man sich als Führungskraft dessen bewusst wird, welche Motive haben mich eigentlich in diese Rolle gebracht und werde ich denen gerecht und warum nicht. Es sind eben bestimmte Aspekte der Persönlichkeit, die wir wieder ein bisschen mehr wachküssen müssen, weil wir ein sehr viel menschenzentrierteres Führen brauchen in Zeiten von Ungewissheit.
Willkommen bei Leading Well, der Podcast für Führung von morgen. Mein Name ist Benjamin Rolf und mich treibt eine Frage um. Wie führen wir Menschen klar und gesund in einer Zeit, in der Stress, Komplexität und Unsicherheit immer weiter zunehmen? In jeder Folge tauchen wir ein in die echten Herausforderungen des Führungsalltags und werfen einen Blick auf das, was die Zukunft der Arbeit wirklich prägen wird. Leading Well steht für eine neue Art der Führung, am Puls der Zeit und am Puls seines Teams, und genau damit legen wir jetzt los. Mein heutiger Gast ist Dr. Karl Norden. Karl ist Transformationspsychologe, Neugierforscher und Experte für Zukunftskompetenzen. Er entwickelt Ansätze, wie Menschen und Organisationen neugierig, mutig und anpassungsfähig in die Zukunft gehen können. Von Karl wollte ich wissen, warum Change in Unternehmen oft so zäh bleibt und was wir tun können, damit Menschen sich mitbewegen. Wir sprechen darüber, welche Rolle Emotionen, unsere Motive, aber auch mentalen Zustände spielen und warum es nicht reicht, Veränderungen einfach nur gut zu kommunizieren. Karl erklärt, wie die Momentum Map Führungskräften hilft, zu verstehen, wo ihr Team gerade im Veränderungsprozess steht und was es braucht, um in Bewegung zu kommen. Wenn du für dich herausfinden willst, wie du als Führungskraft Veränderungen besser begleiten, Unsicherheit managen und dein Team wirklich stärken kannst, dann ist diese Folge genau richtig für dich. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei diesem Gespräch. Das ist Leading Well, heute mit Dr. Karl Norden. Hallo Karl, herzlich willkommen zum Leading Well Podcast. Freut mich wirklich sehr, dass du heute mit dabei bist. Hallo.
Hallo, ich grüße dich. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Wir sprechen heute über ein Thema, was wahrscheinlich schon immer in aller Munde war, aber ich habe so das Gefühl, jetzt in der aktuellen Zeit nochmal ganz besonders über Veränderung und wie wir auch so mit dieser Veränderungsdynamik heutzutage gut umgehen können. Und ich finde, eine Sache, die mir auch schon lange begegnet, aber ich finde da auch noch nicht so den richtigen Kniff dran und bin mal so ganz gespannt, was du so denkst, ist, dass so viele Change-Initiativen gerade in großen Unternehmen scheinbar scheitern. Ne? Gibt es immer wieder Studien, Zahlen 60-70% und mehr, was da am Ende dran ist. Ne? Das müssen die Unternehmen, glaube ich, selber einschätzen, aber ein Großteil wirklich ja sehr aufwendiger, kostspieliger Change-Initiativen scheitern. Was sind so deine Erfahrungen, wenn du so auch mal schaust, das, was du in Unternehmen erlebst, in der Zusammenarbeit mit Führungskräften? Warum scheitern so viele Change-Initiativen? Was sind vielleicht auch wiederkehrende Muster, die du siehst und erkennst?
Ja, das mit den Wort Führungskräfte bringst du schon etwas ins Spiel, das für diese Beurteilung total wichtig ist. Denn es gibt natürlich sehr unterschiedliche Perspektiven, um drauf zu schauen, ob etwas erfolgreich oder nicht erfolgreich ist. Zum einen natürlich, welche Meilensteine oder welche Messgrößen nimmst du überhaupt, um zu sagen, hat geklappt, hat nicht geklappt. Und das zweite ist, aus welcher Ebene guckst du drauf? Guckst du drauf aus der obersten Führungsebene, aus dieser klassischen Sandwich-Position oder vielleicht sogar mit den Augen eines Mitarbeitenden? Und dann kann es sein, dass du drei sehr unterschiedliche Aussagen kriegst und vielleicht noch ein bisschen weniger in der Statistik dich zurechtfinden kannst. Das heißt also, das ist immer das, wo man sich fragen muss, woran machen wir das überhaupt fest, ob das geklappt hat, was wir davor hatten. Und manchmal sind die Kriterien, die man zuvor hat, eher Prozesskriterien und man endet aber immer dann bei menschlichen Kriterien. Und diese Disruption zwischen dem, was wir so planen als Prozessmuster und dem, was die Menschen daraus machen, das ist oftmals der größte Disruptor für die Beurteilung von Erfolg, von Change. Und tatsächlich ist das, wenn du so in die Studien guckst, dann sind das immer so die klassischen Beurteilungsfaktoren. Ne? Also wir hatten eine klare Strategie, wir haben die Change Readiness erhöht, wir haben geeignete Aktivitäten und all diese Dinge, die hat ja jedes Unternehmen. Also wenn es daran lägt, dann müsste es ja eigentlich funktionieren. Und dass es nicht funktioniert, das ist für uns immer so ein Hinweis darauf, dass dieser menschliche Faktor sozusagen, also ein bisschen, ja nicht ignoriert, aber so ein bisschen ahnungslos angegangen wird. Und genau in diese Lücke versuche ich ja gerade auch zu stoßen auf Wunsch von Unternehmen aus der Finanzbranche. Ich war jetzt bei einem, der ist im Bereich Fast Moving Consumer Goods. Und jedes Mal, wenn du die Menschen selbst befragst, also sagen wir genau diese Sandwich-Ebene oder die Mitarbeitenden, dann kriegst du natürlich sehr personenbezogene Fragestellung, ne? Also wie nehme ich jetzt mein direktes Team mit in diese Veränderung? Wohingegen auf Geschäftsführerebene, die sagen, wieso machen die das nicht? Steht doch alles. Und vor diesem Hintergrund oder in diesem Spannungsfeld bewegt sich eigentlich die Logik des Misslingens.
Also menschlicher Faktor, den wir noch so vielleicht noch ein bisschen unterschätzen oder zumindest nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die er bekommen sollte. Faktor Mensch ist natürlich auch was relativ schnell gesagt ist. So. Die Frage ist, und da werden wir heute auch ein bisschen eintauchen, aber wenn du schon mal so einen ersten Rahmen dafür schaffst, woran denkst denn du bei Faktor Mensch? Was sind das so für Dynamiken? Was sind das so für Bedürfnisse? Gerade in Veränderungen, wo du sagst, das ist eigentlich das Menschliche, was wir ein bisschen mehr in den Fokus stellen sollten.
Weil es auch selbst in der Forschung nicht so gut greifbar ist, was immer so ein bisschen unterm Radar läuft, sind die Motive. Ein Motiv ist für uns in der Forschung sozusagen so ein Antreiber, der sich in Verhalten widerspiegelt. Du hast zum Beispiel ein Anschlussmotiv, nennen wir das. Und das heißt, es ist dir wichtig, mit anderen gut auszukommen, in der Gemeinschaft zu arbeiten und Ähnliches. Und dieses Motiv kann natürlich nur zutage treten und dein Verhalten prägen, wenn du die passende Situation schaffst. Also wenn die Situation zum Motiv passt, dann hast du Motivation. Und nichts anderes ist das. Und es gibt so drei ganz klassische Motive. Das eine habe ich gerade genannt, dieses Anschlussmotiv. Dann gibt es noch ein zweites, das ist das Leistungsmotiv. Das erklärt sich so ein bisschen von selbst. Ich bin willens und in der Lage, Höchstleistungen zu bringen. Das klappt natürlich am ehesten, wenn ich eine Situation schaffe als Organisation, wo Leistung gefördert und auch sichtbar wird. Und dann gibt es noch ein Machtmotiv. Das heißt also ganz platt gesagt, ich habe gern auch mal das Sagen. Und das sind so die drei, die eigentlich über die letzten Jahrzehnte immer so verbürgt waren. Aber natürlich gibt es noch jede Menge andere Motive, die mal in einer Situation aktiver sind als in anderen. Zum Beispiel ein Kontrollmotiv. Das findest du im Alltag bei einem Mitarbeitenden, wenn der seinen Job beherrscht. Das heißt also, ich weiß, wie das funktioniert. Ich komme morgens hin, weiß, was ich zu tun habe und kann abends dann auch einigermaßen befriedigt nach Hause gehen, weil ich habe die Dinge unter Kontrolle, ganz einfach gesagt. Und Veränderung ist immer eine Infragestellung des Kontrollmotivs. Und das führt tatsächlich zu etwas, das haben Kollegen mal beforscht, das nannte man dann eine Ideophobie. Und das, was dahinter steckt, ist eigentlich ganz einfach und da wird wahrscheinlich auch jeder Zuhörer sagen, ja, das kenne ich auch, weil auf der einen Seite begrüßen wir natürlich das Neue, wir alle wollen so ein bisschen weiter, wir alle sind froh, dass wir keine Schlaghosen aus Polyester mehr tragen und Hemden mit diesen riesen Kragen. Aber es ist nicht so selbstverständlich, dass wir das auch umsetzen, weil wenn ich was Neues habe und sage, ja cool, ist eine Innovation, müssen wir ausprobieren, habe ich gleichzeitig den Gedanken, okay, wenn das jetzt Alltag wird, dann muss ich das ja neu lernen. Und das ist dann eben so dieser Kompetenzverlust. Und in diesem Spannungsfeld zwischen cool, neu und oh je, Kompetenz weg, bewegen wir uns. Und deswegen fühlt sich das so an, als wenn Organisationen oder eben auch ganz besonders einzelne Personen mit einem Fuß auf der Bremse stehen und mit dem anderen auf dem Gas. Und das kann nicht funktionieren. Und das ist so diese Grundidee von Ideophobie. Und die greift natürlich extrem. Was wir aber nie machen, ist die Leute mal zu fragen oder uns zu fragen, welche Motive zersplittern eigentlich gerade, wenn ich mit dieser speziellen Veränderung um die Ecke komme. Und wenn wir da ansetzen, zum Beispiel, dann ist das etwas, was ein völlig anderes Verständnis von Motivation ist. Motivation wird ja, also gibt es ja so viele Missverständnisse drüber, dass sie sagen, ja, es ist einfach, wenn Leute Bock haben, was zu tun. Nein, das ist meistens Enthusiasmus. Motivation ist ein langanhaltender Zustand, der aus der Befriedigung deiner Motive entsteht, so wie ich das eben beschrieben habe. Und dafür muss man aber eben Motive positiv aufladen und nicht über deren Verlust spekulieren. Das passiert aber eben zu Beginn im Change. Und das ist so ein Beispiel, was es heißt, wenn man wirklich beim Menschen hinschaut und nicht den Mensch als Teil eines Prozesses sieht, der irgendwie motiviert werden muss und da muss es dann auch Engagement geben. Und das ist das, wo wir halt ein bisschen anders hinschauen.
Total interessant. Ich finde gerade so, was du auch beschreibst, Motive, Motivation, ich glaube, das kann man sehr, sehr gut nachvollziehen. Gleichzeitig habe ich auch so das Gefühl, eigentlich ist das ja schon immer so gewesen. Ne? Also unsere Natur hat sich ja dahingehend gar nicht wahrscheinlich so sehr verändert. Und gleichzeitig sprechen wir jetzt in der heutigen, in der aktuellen Zeit ja nochmal besonders darüber, wie gelingt es uns, vielleicht mehr Veränderungsbereitschaft und Fähigkeit auch zu stärken. Und ich habe mich gefragt, weil du auch gerade so diese Ideophobie, richtig tolles Wort genannt hast, und dieses Bild von Kompetenz weg, wir gehen eher auf die Bremse. Ist das was du in der aktuellen Zeit mehr siehst, weil diese Welt auch beschleunigter wird. Also ich habe gerade so ein bisschen mich gefragt, so werden wir mehr tatsächlich auch in dieses Muster von, wir müssen gegenbremsen, geworfen, weil so viel Neues gerade auf uns zukommt. Also wie verändert sich das gerade so für dich und was siehst du da auch in der Natur von Veränderungen, Unternehmen auf uns zukommen?
Ja, also zum einen muss man auch da vielleicht ein bisschen so nicht ganz so grob pinseln, weil Veränderung ist ja nicht gleich Veränderung. Das ist jetzt trivial, wenn man sagt, aber man muss es hier einmal auch sich vor Augen führen. Weil zum einen gibt es vielleicht eine Prozessveränderung. Zwei Teams teilen sich jetzt einen Kunden und müssen auf eine spezifische Art mit dem interagieren. Dafür müssen sich diese Teams, die vorher nicht zusammengearbeitet haben, zusammenruckeln. Das ist natürlich eine Veränderung in der Zusammenarbeit, in der Ansprache. Also das ist ein klassisches Delta von vorher und nachher. Und dann gibt es aber auch, das habe ich auch erlebt bei einem Team, die Fragestellung, in 3 Jahren gibt es uns nicht mehr, weil die Abteilung ausgelagert wird. Und das ist auch eine Veränderung. Das ist natürlich nur viel disruptiver für das Individuum als die Frage, wie arbeite ich mit einem Kollegen aus einem Nachbarbüro zusammen. Das darf man also nie vergessen, wenn man über Veränderung spricht, dass die sehr viel unterschiedliche und unterschiedlich gravierende Spielarten hat. Und dazu kommen dann 2 Aspekte. Das eine ist, dass wir wirklich so eine beschleunigte Dynamik haben. Das heißt also, ich habe Unternehmen, die sind gerade mit einem Prozess angefangen, den zu verändern und dann zeigt sich schon, der nächste muss verändert werden, weil sich etwas im Umfeld durch Digitalisierung oder durch die gelungene Integration von künstlicher Intelligenz schon wieder wandelt. Und das betrifft einen zweiten Aspekt und wir haben eine andere Change-Natur. Das heißt, dass Veränderungen miteinander vernetzt sind. Früher haben wir die eine Abteilung verändert und die andere. Oder wir haben mal einen Teil des Organigramms verändert. Das war aber noch überschaubar und in seiner Komplexität durch ein ausreichend großes Team auch handelbar. Und jetzt ist das aber so, dass sich bei Team A was ändert und gleichzeitig bei Team B. Aber die müssen trotzdem noch irgendwie zusammenarbeiten. Das heißt also, das ist kaum noch so richtig linear abbildbar oder planbar, wer mit wem was wie hier an Veränderung zu bearbeiten hat. Und das ist so diese völlig andere Change-Natur, die extrem beschleunigt wird durch das, was wir sowohl politisch als auch methodisch oder wissenschaftlich und ökonomisch an Veränderungen gerade erzeugen oder erleben.
Und so ein bisschen meine Ableitung wäre ja gerade diese starke Vernetzung, diese zunehmende Komplexität, aber auch diese geringe Planbarkeit, das macht ja auch was wiederum mit Personen, die in Führung sind und die genau das auch wahrnehmen. Die sehen so, hey, die Gemengelage ist so komplex. Gleichzeitig haben wir natürlich ein Bedürfnis daran, dass egal welche Veränderungen und wie gravierend sie sind, dass sie gelingen und dass wir neue Technologien nachhaltig integrieren können, dass wir merken, dass wir unsere Mitarbeitenden stärken können, dass wir Zusammenarbeit fördern können, dass das am Ende des Tages gelingt. Nun wird es komplexer und vielleicht durch die Komplexität auch ein bisschen schwieriger. Was können denn Führungskräfte tun, um sich selbst in dieser Gemengelage zu orientieren? Da gibt es natürlich ganz viele Tools und Methodiken draußen in der Welt. Viele gibt es schon hunderte Jahre oder Jahrzehnte. Hast du für dich so einen Überblick, was hilfreiche Ansätze und Methodiken sind und welche vielleicht auch in der aktuellen Zeit gar nicht mehr so gut funktionieren, weil sie vielleicht auch diese Komplexität gar nicht so richtig widerspiegeln?
Ja, also ich tatsächlich würde ich das so auf sozusagen über Bande beantworten im Erstschritt. Wenn es dir nicht ausreicht, dann stichst du nach. Und zwar deswegen über Bande, weil ich das gerade letzte Woche erlebt habe. Ich war bei diesen Fast Moving Consumer Goods. Und das waren so ungefähr 30 Personen, wo man sich schon denkt, so ein Trainer für 50 Personen, 30 Personen ist schon echt hart. Aber wenn man weiß, was man tut, geht das. Was aber viel spannender war, dass ich zwar was vorbereitet habe und auch abgesprochen hatte, aber dass ich so nach meiner kurzen Vorstellung mit meinem Hintergrund und den Forschungsbereichen und so ein paar Kernerkenntnissen die Leute gefragt habe, was bewegt denn euch? Wo sind eigentlich eure Bedürfnisse? Weil das hast du sowohl, als wenn du einen Impuls sendest, so als Vortragender oder als Gastredner auf der Bühne, als auch wenn du eben so ein eintägiges oder mehrtägiges Angebot schaffst. Du hast ja immer ein bestimmtes Briefing im Kopf und einen bestimmten Ansatz. Das heißt, die müssen das können und das können und das können. Und wenn du die Leute fragst, dann antworten die etwas anders. Und so war das auch an dem Tag. Und das war wirklich kurioserweise auch ein Mix aus Führungskräften und Mitarbeitenden. Und die sagt, das Erste, was rauskam, war, wir brauchen Zukunftsoptimismus. Und du denkst so, wo kommt das denn her? Also du hättest so gedacht, dass die sagen, so, wir brauchen etwas, mit dem wir messen können, ob wir Veränderung gut machen. Und das Zweite kam, wir brauchen irgendwas, womit wir Zukunft gestalten können. Das Dritte war, wie kriege ich denn jetzt andere mit in die Veränderung? Also sehr viel konkreter, als man sich das üblicherweise in so einem Gießkannentraining so vorstellt. Und das führte dazu, dass ich tatsächlich meinen Trainingstag angepasst habe an diese Bedürfnisse. Und das erste Mal habe ich das ausprobiert mit einem Impuls. Das nannte ich damals eine Reverse Keynote, weil eigentlich ist eine Keynote, du überlegst dir, was du sagen willst und dann feuerst du das auf die Leute ab. Und ich habe das umgedreht und gesagt, ich erzähle Ihnen kurz 10 Minuten lang, wer ich bin und was ich so kann. Und parallel sammeln wir Fragen, die Sie an mich haben. Und das war, muss ich dir vorstellen, 2018. Und da hatten wir noch, also da gab es so ganz frisch so diese Mentees und Slidos, das fing so gerade an. Und wir hatten einen zweiten Beamer und eine zweite Leinwand und da poppten dann so diese Fragen auf. Und ich habe die restlichen 80 Minuten meines Beitrages nur damit verbracht, diese Fragen strukturiert dann auch mit Hilfe von Slides zu beantworten, weil ich ja wusste, wo welches Slide ist. Und diese Art, auf Menschen zuzugehen, das ist also das Erste, was wir im Angebot ändern müssen. Weil die Fragestellungen, wenn die konkret von den Betroffenen kommen, sind immer anders als ein Briefing des Auftraggebers. Und in der Schnittfläche kommt natürlich was Vernünftiges bei raus. Also das ist das Erste. Das Zweite, hatte ich ja gerade angesprochen, was beschäftigt die oder was sind denn so, sagen wir mal, so Fähigkeitsbündel oder Eigenschaften, die wir stärken müssen in der Führung, damit die mit dieser neuen Natur der Veränderung zurechtkommen. Und eines, was wir ganz klar sehen, ist dieser Umgang mit Unwissen. Weil das sagen die alle, das sagte jede Führungskraft gestern auch wieder, eigentlich haben wir keine Ahnung, A, ob das richtig ist, B, wie lange das hält und C, wie wir das machen sollen. Weil ich kenne eigentlich, ne, jede Führungskraft, die jetzt in so einer Position ist, kennt eigentlich, das sind deine Objectives, auf geht's. Und jetzt ändert sich das dauernd und du musst irgendwie die Leute, die sich permanent abgehängt fühlen, immer wieder neu ins Boot holen. Und darum ist diese kollektive Wahrnehmung im Umgang mit Unsicherheit und Ungewissheit echt wichtig. Und da gab es ein sehr schönes Beispiel. Ich war dabei, als eine neue Software eingeführt wurde. Und da sagte die Bereichsleiterin, das war so eine Automobilzulieferindustrie, die sagte so, hör mal, also bevor wir hier loslegen, muss ich sagen, mir war schon beim letzten Projekt, das war Digitalisierung eines ERP-Systems, da war mir echt mulmig. Ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, wie wir das hinkriegen. Und wir sind an Teamgedanken aber gewachsen. Wir haben uns da reingebissen und das zusammen gemacht. Obwohl ich mir gar nicht sicher war, wie das hinhaut und dass das hinhaut. Aber der Erfolg hat uns deswegen recht gegeben, weil wir zusammengehalten haben. Und das ist natürlich ganz was anderes als dieser toxische Optimismus von, hey komm, das haben die uns jetzt hier vors Latz geknallt, wir kriegen das hin, wir wuppen das. Was natürlich keine Sau mehr glaubt. Also das ist das eine, das ist so eine sozialpsychologische Bühne für Verletzlichkeit. Und das Zweite, was immer wieder kommt, ist, die Führungskräfte wissen natürlich auch aus eigenem Erleben, das ist ein ganz starker emotionaler Prozess. Also es geht einem ja nicht immer gleich gut, wenn wir mit was Neuem anfangen und uns unsicher sind. Und dementsprechend ist so dieses geflügelte Wort des Emotionsmanagements echt was extrem Wichtiges, um diesen Emotionen auch Raum zu geben. Weil wir sind halt nicht herumwandernde Köpfe, die so irgendwas verstehen und es dann tun, sondern wir haben auch immer so, wir nennen das einen Affekt, also so eine Einstellung. Entweder ist der positiv, ne, und wir sind gut drauf und dann trauen sich Menschen tatsächlich auch mehr zu. Oder wir haben einen negativen Affekt, das heißt also, wir sind ein bisschen herabgestimmt und trauen uns dementsprechend auch nicht so viel zu. Das sind also schon zwei Dinge, dieser Umgang mit dem eigenen Unwissen, fast philosophisch. Der zweite, der Umgang und das Management von eigenen und fremden Emotionen. Und das dritte ist wirklich etwas, wo wir sehen, dass es eine immer größere Rolle spielt. Und das ist sowas wie eine individuelle Begleitung. Das fällt dir natürlich leichter, wenn du ein Team hast von 5 bis 10 Leuten, aber es schließt sich nicht aus, nur weil es plötzlich 20 Leute sind. Und das Individuelle ist deswegen so wichtig, weil sich immer mehr zeigt, und da schließen wir so an den Anfang an, die Change-Initiativen scheitern daran, dass Leute unterschiedlich weit sind in der Verarbeitung des Neuen oder in der Fähigkeit, das anzuwenden. Und wenn man dem gerecht wird als Führungskraft, also diesem individuellen Ansatz, dann ist es natürlich viel leichter für den Einzelnen und auch für einen selbst als Führungskraft, weil man in dieser Dualität natürlich viel eher die Fortschritte und den Weg hin zum Neuen abbilden und erleben kann. Und das sind so drei Faktoren, die wirklich selten gestärkt werden, weil sie halt wirklich extrem auch in die Psychologie gehen, ne? In die Sozial-, aber auch in die Persönlichkeitspsychologie.
Wir pausieren kurz das Gespräch für einen Hinweis in eigener Sache. Leading Well steht für Führung am Puls der Zeit und am Puls deines Teams. Aber wir sprechen nicht nur im Podcast über Zukunftsthemen. Wir merken auch in unserer direkten Zusammenarbeit mit unseren Kundinnen und Kunden, dass es dringend Fähigkeiten braucht, um in einer beschleunigten, einer digitalen Welt wirksam zu führen und zusammenzuarbeiten. Deswegen arbeiten wir sehr, sehr eng mit Unternehmen bei der Entwicklung von sogenannten Future Skills zusammen. Ob das Change Competences oder Resilienz, emotionale Intelligenz oder psychologische Sicherheit, aber auch die zukunftsfähige Zusammenarbeit von Mensch und Technologie. Wir begleiten unsere Kunden dabei, genau solche Zukunftskompetenzen zu stärken und das in ganz vielfältigen Formaten, vom Online-Impuls bis zum einjährigen Führungsprogramm. Schau einfach mal auf unserer Homepage vorbei, www.benjaminrolf.de, für mehr Infos oder buche dir einfach direkt ein Kennenlerngespräch für einen unverbindlichen Austausch. Alle Infos, alle Links findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Ich freue mich sehr auf unser Kennenlernen. Jetzt aber erstmal zurück zu unserem Gespräch. Ich finde die drei Punkte, also ich würde sie nochmal wiederholen, dass letztlich ja so der Umgang mit Unwissenheit, Unsicherheit, ne, als ein so ein wichtiger Faktor, Emotionen, eigene Fremde zu managen und diese individuelle Begleitung. Ne? Und ich finde, was bei allen drei Faktoren natürlich eine Rolle spielt, ist, dass ich ja auch erstmal wahrnehme, wie es meinem Gegenüber geht, also wie gibt es ein Team, aber gerade dieses Individuelle, auch der dritte Punkt, bedeutet ja, ich muss auch zwingend auf das Individuum gucken und ich muss zwingend einen Eindruck darüber bekommen, wie geht es der Person, welche Bedürfnisse nehme ich da gerade wahr, wo steht die Person, um dann natürlich auch entscheiden zu können, was ist jetzt irgendwo auch der geeignete nächste Schritt, nicht nur fürs Team, sondern vielleicht auch tatsächlich auf so einer individuellen Ebene. Und ich finde, gerade auch wieder dieses Bündeln, ne, auch an Faktoren handhabbar zu machen, genauso wie du es beschreibst, finde ich eine ganz, ganz spannende Aufgabe. Und du weißt ja, dass du auch daran arbeitest, es handhabbar zu machen, auch für Führungskräfte, für Teams, und würde da gerne mal mit dir einsteigen. Du arbeitest ja sehr aktiv mit der Momentum Map und ich würde jetzt mal die Brücke so bauen, dass das wahrscheinlich ein Weg ist, es handhabbar zu machen. Kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen, Karl? Wie kann das gelingen, genau diese drei Themen, also Unsicherheit, Emotion, individuelle Begleitung, handhabbar zu machen? Welche Rolle spielt da eventuell auch genau so ein Tool wie die Momentum Map?
Das finde ich, zumindest aus meiner Erfahrung, echt zentral, weil eine Rückmeldung, die ich da bekam, als ich sagte, was braucht ihr, was sind so die Bedürfnisse, das, was du eben gesagt hast, Reflexion, also mich verstehen und andere verstehen. Und der Mensch ist ja so komplex, du kannst ihn ja nicht einfach nur irgendwie verstehen. Das heißt also, für einen Anbieter, der sich damit auseinandersetzt, der muss erstmal ein Riesenangebot haben an Verstehensinstrumenten oder Assessments. Und da gibt es in der Psychologie natürlich Hunderte. Alle validiert, nichts so, hier alle sind irgendwie eine Farbe oder ein Tier oder so, sondern eine spezielle Fragestellung. Das hatte ich mit denen gemacht letzte Woche, weil die Fragestellung war, ne, wie öffnen wir uns für die Zukunft, wenn wir uns so verändern müssen in unserer Branche. Und es gibt ein Tool, das habe ich dann wirklich auch erst in der Pause, sagen wir mal, verdichten können für die. Und das nennt sich das CFC. Das nennen wir Consideration of Future Consequences. Also sozusagen, wie sehr überlegt ein Mensch, welche Konsequenzen eine Entscheidung im Hier und Jetzt haben. Und das ist wirklich ein validiertes Messinstrument. Und da gibt es zwei Ausrichtungen. Und das eine nennt man so die Hedonisten. Das sind Menschen, die sind so im Hier und Jetzt, die sind spontan, die gehen auch eine Veränderung viel leichter mit, weil die denken halt nicht so darüber nach, was hat denn das für Auswirkungen in der näheren oder ferneren Zukunft. Da ist auch keine Wertung drin. Also wir arbeiten ja nicht mit einer, das ist jetzt besser oder schlechter, sondern es kommt auf die Situation an. So, jetzt hast du also solche Hedonisten Und du hast am anderen Ende der Skala Futuristen, so nennen wir die der Einfachheit halber. Das sind Menschen, die sich extrem viel Gedanken machen darüber, welche Konsequenzen hat eine Entscheidung, die wir jetzt treffen. Die würden zum Beispiel jetzt auch ein bisschen Pein erleiden, um in der Zukunft besser dazustehen. Und dann kann man das natürlich den Leuten geben, das habe ich auch gemacht, und dann können die das ausrechnen und dann machen wir meistens so eine Art Body-Voting, also sprich so eine Art physische Abbildung der Häufigkeiten entlang einer solchen unidimensionalen Linie. Und dann sehen die Leute schon, wenn man die hinstellt, wer wo steht. Und zwar validiert bezogen auf was ganz spezifisches Verhalten in der Veränderung. Und dann, das ist so der erste Wake-up-Moment, wo die sagen so, wieso stehst du denn da? Und dann gibt es ein paar Fragen. Und dann zeigte sich zum Beispiel, dass die, je höher die Leute im Organigramm waren, umso eher standen sie auf dieser Futuristenseite. Und die entwickeln und erleben Veränderung durch Planung. Und dann gab es aber auch natürlich nicht wenige Leute, die auf der anderen Seite waren, die erleben Veränderung eher durch das Entdecken, also durch Handlung. Und jetzt kannst du schon vorher sagen, wie der Rest des Workshops wird, weil du wirst aus der Großteil dieser Gruppe sehr praktische Vorschläge bekommen, während die Führung des Unternehmens total unglücklich ist, weil die nicht strategisch denken. Aber das kannst du da sichtbar machen. Und deswegen war danach zwar das Ergebnis das gleiche, weil die Leute sich ja nicht über den Tag plötzlich verändern, aber es wurde viel wertschätzender damit umgegangen. Und das meine ich damit, wenn ich sage, wir geben den Persönlichkeitstools an die Hand. Das ist nur eine Facette von ganz vielen, die einen Menschen ausmacht. Aber da kannst du schon sehr viel dran festmachen. Und die Zusammenarbeit war danach logischerweise eine andere. Weil die sagten ja, du bist der Hedonist, ich verstehe das. Ja, aber dann überleg doch mal, wie wäre das denn? Und es gibt ja sehr viel veränderbare Persönlichkeitseigenschaften und die gehört auch dazu, diese Future Consequences. Und deswegen ist das ein ganz anderer Dialog, der da plötzlich stattfindet. So, und das ist natürlich eine gute Überleitung zu dem, was Menschen bewegt. Es gibt einen Kollegen von mir, der einen ganz tollen Satz, der sagt, wenn man Menschen bewegen will, muss man wissen, was Menschen bewegt. Und da kommt das, was du eben angesprochen hast, ins Rennen, diese Momentum Map. Und dazu muss man eines sagen, die heißt in der Forschung natürlich völlig anders. Die heißt in der Forschung das transtheoretische Modell. Das ist aber so schwierig, das klingt so, als wenn du das dreimal fehlerfrei aufsagen müsstest, um in die Psychologenliga aufgenommen zu werden. Und deswegen geben wir den Dingen oftmals andere Namen. Aber die Forschung bleibt das Gleiche, nur wir wollen es ein bisschen verdaubarer machen. Und deswegen ist dieser Name entstanden, weil Momentum Map deswegen, weil das ist das, was die erzeugt. Also Bewegung, Momentum von einer Phase in die andere. Aber die Forschung dahinter gibt es jetzt seit mehr als 20 Jahren, mehr als 60 Millionen Dollar Forschungsgelder. Das heißt, es ist ein empirisches Modell, das erklärt, warum ein einzelner Mensch sich fortbewegt von interessiert mich nicht, betrifft mich nicht, kein Bock, hin zu ich mache das jetzt oder sogar habe ich immer schon so gemacht, ihr habt mich nur nie gefragt. Und das abzubilden, das leistet eben ganz besonders dieses Modell und deswegen ist das für die Führung aus unserer Sicht absolut eine Goldgrube. Wir haben die selber erst gefunden auf Wunsch eines Unternehmens, aber jetzt, wo wir sie haben, sind wir auch sehr happy darüber.
Ja, Wahnsinn. Und ich finde, genau, ne, was die Menschen bewegt, zu verstehen und auch entlang von Veränderungsprozessen zu verstehen und darüber natürlich Menschen auch in der Bewegung zu begleiten, vielleicht auch zu ermutigen, zu befähigen, das ist ja eine große Aufgabe. Ich würde ganz gerne mal mit dir da kopfüber reinspringen. Also wenn wir uns jetzt mal so in so eine führende Person hineinversetzen und da gibt es ja, du hast bestimmt auch welche vor deinem inneren Auge, mit denen du zusammenarbeitest, ohne dass du Namen natürlich nennen sollst und musst. Aber wenn wir uns da mal hineinversetzen und ich bin gerade vielleicht ein Führungsteam, eine Führungsperson, habe so eine zähe Veränderung vor mir und ich habe genau diese Frage auch vor mir, wo stehen denn eigentlich meine Mitarbeitenden und was kann ich tun, um sie zu stärken, zu befähigen, vielleicht tatsächlich zu bewegen entlang der Veränderung. Womit würde ich da beginnen auf Basis dieser Momentum-App?
Also erstmal muss man dafür wissen, die hat so 5 Schritte, was aber nichts zu tun hat mit so einem Prozessmodell, wie wir es irgendwie bei Kotter oder Shire haben oder solche Dinge. Die sehen das ja eher als Prozess. Hier sind es eher individuelle, wie soll man sagen, individuelle Mindsets, könnte man sagen. So. Und diese 5, die sind relativ klar nachvollziehbar. Und das ist das Erste, was ich den Leuten versuche nahezubringen. wie die sich unterscheiden. Und das erste Stadium, in dem ein Mensch sein kann, wenn du sagst, hey, guck mal hier, Veränderung, ne, neuer Prozess, neues Team, neue Vorgehensweise, ist eben dieses, wir nennen das absichtslos. Das ist also, das interessiert mich nicht, betrifft mich wahrscheinlich auch gar nicht, gilt nur für meinen Kollegen. Und eigentlich bin ich auch völlig demoralisiert schon von Anfang an, weil das, was soll das? Schon wieder eine Veränderung. Und dann gibt es das zweite Stadium, in das die sich anschließend bewegen könnten. Das ist das Ambivalente. Das ist die Sache ist dann so, dass sie sagen, ja, ich habe es geschnallt, also es betrifft mich und es ist auch total relevant. Aber ob das was wird, also habe ich so meine Zweifel. Das heißt also, es ist so ein Widerstreit von Pro und Contra im Kopf eines solchen Menschen, ob er sich darauf einlassen soll oder nicht. Und das Dritte, das nennen wir so ein bisschen nassforsch angespornt. Das sind Leute, die sagen, ja, es betrifft mich und da gibt es auch keinen Zweifel, aber ich weiß nicht so wirklich, wie ich anfangen soll. Also was mache ich denn jetzt als Nächstes und was denn überhaupt neu und was ist anders und wie arbeiten wir jetzt zusammen? Genau das hatte ich gestern bei einem Investorenunternehmen, wo jemand zwei Teams zusammen bekam aufgrund dieser veränderten Regelung, wem gehört der Kunde. Und er sagte, wie arbeiten die denn jetzt zusammen? Die kennen sich ja gar nicht, die haben ja nebeneinander gearbeitet, nicht miteinander bisher. Und da ist eben die Frage, ne, wie kriegen wir die so ein bisschen angespornt, dass die sagen, so, okay, wir überlegen mal. Und da gibt es ein sehr schönes Beispiel. Wir haben mal betriebliches Gesundheitsmanagement gemacht in einem Hotel in Köln, als ich noch in Köln an der Uni gelehrt habe. Und da wollten wir wissen, so, wie viel Sport machen die Leute. Weil es ging darum, eben betriebliches Gesundheitsmanagement, ne, wie kriegt man die aktiviert für einen besseren Lebensstil. Und dann sagten so um die 60%, sagten, ach nö, nicht regelmäßig. Sport. 30% sagten so, nö, ich mache gar keinen Sport eigentlich, wenn ich es zugebe. Und wir haben auch so ein bisschen qualitativ gefragt und dann sagte einer, der, also wir fragten so, haben Sie vielleicht sowas wie einen Schrittzähler? Und dann sagte er, nee, ich fange langsam an, ich habe einen Bewegungsmelder. Und das war so der Moment, wo du denkst, okay, der ist so, der weiß, es muss irgendwas passieren, aber es ist halt noch so ein bisschen zögerlich. Und das ist so diese dritte Phase, dieses angespornt, aber eben noch nicht wirklich handlungsbereit. Und dann gibt es diese vierte Phase, die nennen wir aktiv. Das sind die Leute, die sagen, ich mache das jetzt, ich brauche nur ein bisschen Rückendeckung, dann traue ich mir das auch zu. Und dann gibt es die fünfte Phase, das sind die Anwender, das sind so die Leute, die es schon verstetigt haben von vornherein. Und das sind also, in einem von den fünfen befinden sich die Leute, auf die diese Neuerung und Veränderung einprasselt. Und was man inzwischen eben auch weiß, aufgrund dieser ganz vielen Studien, die es dazu gibt, ist, wie viel prozentual sehr wahrscheinlich in welcher Phase sich befinden, wenn es losgeht, also wenn sozusagen das Management entscheidet, jetzt sind wir bereit für die Veränderung. Wir haben uns das mal überlegt, wir machen das jetzt. Und da hast du 40%, die sind in Phase 1. Ne? Also interessiert mich nicht, betrifft mich nicht. 35% im Durchschnitt sind in Phase 2. Oh ja, ob das klappt, keine Ahnung. Phase 3, dieses, ja, muss man drüber legen, sind immer noch 15%. Wenn du das zusammenrechnest und ich mich nicht vertan habe, sind wir dabei 90% der Menschen, die noch nicht mal annähernd bereit sind, um irgendwas zu tun. Und weil die letzten 10% verteilen sich so 6% ins Aktive und 4% ins Anwender-Dings. Das heißt also, wenn du ein 10-Mann-Team hast, kannst du dir das ziemlich schnell ausrechnen, wie die, worein die sehr wahrscheinlich fallen. Das ist so das Erste, was wirklich wichtig ist. Zu verstehen, das sind unterschiedliche mentale Zustände und der Mensch bewegt sich von 1 bis zu 4 beziehungsweise 5. Man kann da nicht drüber springen. Also es geht nicht so, dass wir sagen, Freitag wird Change gemacht und Montag sind alle in Aktivität. Und das Zweite, was wichtig ist, der Großteil der Menschen muss erst noch durch die Phasen bewegt werden. Und dementsprechend ist das auch genau das, was wir mit den Teams machen. Wir fragen die jetzt, ne, wo ich das erklärt habe, ihr könnt das ja mit Namen machen oder Namenskürzeln, das geht mich ja nichts an, wer das ist als Person. Aber klebt doch mal an so eine Map, wer ist gerade wo, wer hat gerade welchen dieser A-Mindsets, ne, weil das sind ja alles A's. Und der zweite Schritt ist dann, okay, und wo seid ihr denn? Und in 90% aller Fälle müssen die Führungskräfte zugeben, wir sind schon bei aktiv, weil wir wurden ein bisschen eingebunden, wir wissen, warum das notwendig ist, wir haben Wissensvorsprung. Die sind also von interessiert mich nicht, betrifft mich nicht schon durch eine Diskussion bis hin zu 4 und die anderen sind halt noch in 1, 2 oder maximal 3. Und danach können wir dann schauen, wie könnte man die Menschen durch diese Phasen bewegen, um sie in einem überschaubaren Zeitraum zu aktiven oder vielleicht sogar zu Anwendern, also zu selbstverständlichen Nutzern des neuen Prozesses, der neuen Software oder zu machen.
großes, großes Learning, erstmal auch so für mich, so wie du es beschreibst, insbesondere wirklich auch dieser Gap, ne, zwischen mentaler Zustand der Führungskräfte und dann 70-90% der Mitarbeitenden. Also ich glaube, alleine sich das vor Augen zu halten, habe ich ein eigenes Verständnis dafür, in welcher Situation gerade meine Mitarbeitenden sind, kann ich tatsächlich deren Motive, Bedürfnisse, Unsicherheiten verstehen, Emotionen irgendwo auch verstehen, oder bin ich in einer komplett anderen Sphäre unterwegs? Das ist ja eigentlich das, was es bedeutet. Und ich finde deswegen tatsächlich auch die Momentum-Map, so wie du sie beschreibst, einen richtig tollen Ansatz, weil es geht ja genau um diesen mentalen Zustand, also sich da mal hinein zu versetzen. Und wenn wir da mal so drauf schauen, und ich würde da ganz gerne mal mindestens noch mal so in die ersten ein, zwei mit dir auch ein bisschen tiefer reinspringen, weil wenn du sagst, alleine die ersten ein, zwei, 75% der Mitarbeitenden sind da, ne, dann können wir ja schon mal sagen, so okay, da ist wahrscheinlich auch erstmal mit einem Hauptteil der Change-Arbeit irgendwo auch zu tun. Ne? Also wenn ich da so auf 75% schaue. Und die allererste Stufe war absichtslos. Absichtslos im Sinne von, ich will das nicht, das betrifft mich nicht, ich mache weiter wie bisher. Ne? Ist so ein bisschen das Mindset, was du beschrieben hast, was dahinter steckt.
Ja, genau, so eine Mischung aus Abwehr, Gleichgültigkeit und genervter Ironie, könnte man sagen. Ja,
also super Zustand. Und jetzt habe ich da 4 von 10, 4 von 10 Mitarbeitenden, die ich dort so verorten würde. Und das ist ja schon Brett erstmal. Das ist ja schon Brett. Wie kann ich denn damit umgehen eigentlich? Was sind so Möglichkeiten?
Das Ursprungsmodell kommt tatsächlich aus der Gesundheitspsychologie. Und so erst 2001, 2002 hat der oder die Prochaskas, das ist ein Ehepaar, haben so angefangen zu überlegen, kann man das eigentlich auch für organisationale Veränderung einsetzen. Also wir finden uns für jede Veränderung, egal ob beruflich oder privat, immer auf irgendeinem dieser 5 Phasen. Eigentlich waren es sogar 6, aber die 6. spielt beim beruflichen Kontext gar keine Rolle. Deswegen lassen wir die auch aus. So, und jetzt ist die Frage, wie du es gerade gesagt hast, sagen wir mal, wir haben wirklich so 4 von 10 Leuten, die sind da in diesem ersten Mindset absichtslos. Was ist so das Entscheidende? Und wir haben das gerade mal einmal durchgespielt bei einer Krankenkasse. Die hatten, ging es um eine veränderte Einsatzplanung der Mitarbeitenden. Und natürlich sagten die, also 40% ist nur untertrieben. Und das Erste, was wir da machen, sind so 3 Dinge ansprechen. Ich sage auch immer die Fachworte dazu, erkläre das aber immer kurz. Nur damit man das auch so ein bisschen, falls es forscherisch Interessierte gibt, einordnen kann. Das Erste nennen wir Consciousness Raising. Das könnte man so beschreiben als das Problembewusstsein erzeugen. Also überhaupt erstmal so eine Relevanz, wieso ist das eigentlich irgendwie wichtig? Und das macht man klassischerweise tatsächlich über etwas ganz anderes als so die typischen Informationsschulungen. Wir machen das über etwas, das nennen wir den größten gemeinsamen Nenner. Weil den kleinsten gemeinsamen Nenner kennt jeder. Das ist das, was keiner haben will, was dann trotzdem gemacht wird. Und der größte gemeinsame Nenner kommt tatsächlich aus der psychologischen Forschung von einer Kollegin namens Tali Sharo. Und die hat berichtet von Folgendem. In den USA gibt es sehr viel Impfskeptiker, auch jenseits von Corona, immer schon. Aber es gibt natürlich auch Mediziner, die zeigen können, wenn wir Kinder impfen, ist das echt hilfreich, weil die an bestimmten Erkrankungen einfach nicht erkranken. Aber es gibt so einen Glaubenssatz in den USA, der in der Bevölkerung relativ weit verbreitet ist, wenn man Kinder impft, dann haben die häufiger Autismus in der Folge. Und das ist natürlich medizinisch nicht haltbar. So, jetzt hat man geguckt, schult man die impfskeptischen Eltern und sagt denen, hier sind 10 Studien, die das Gegenteil beweisen. Und jeder weiß genau, was du machst, wenn du Argumente hörst, du sammelst Gegenargumente. Da kommst du also nicht mit weiter. Und jetzt haben die Kollegen, das war an der UCLA, Folgendes gemacht. Die haben diese Impfskeptiker in Team A und Team B unterteilt, also zufällig, ne, also Zufallsverteilung, wie so ein A-B-Test bei Netflix. Und dann haben die Team A genau das gegeben. Also hier sind die Studien, ne, es gibt klare Belege, ihr müsst euer Kind impfen lassen. Und Team B kriegte diese größte gemeinsame Nenner-Kondition. Und das bedeutete, dass die Ärzte ganz anders in das Gespräch einstiegen. Die sagten nämlich, eigentlich geht es uns doch beiden um das Gleiche. Ein gesundes, erfolgreiches Kind, das ein gutes, gesundes Leben hat. Und dann haben die das Gespräch so rum aufgezogen und die konnten messen, dass in dieser Gruppe B die Zustimmung von willkürlich zusammengewürfelten Impfskeptikern und Nicht-Skeptikern um den Faktor 3 höher war. Und das ist diese Macht des größten gemeinsamen Nenners, daran zu appellieren. Das ist nicht so was Hochtrabendes wie eine Vision, sondern wirklich, was ist eigentlich unser gemeinsamer Nenner in dieser Veränderung? Und dann gibt es etwas Zweites, das nennt sich Dramatic Relief. Und dieses Motiv für dein Team, also für die Leute, die im Absichtslosen sind, das anzusprechen mit diesem größten gemeinsamen Nenner, das fängt an, die zu bewegen. Da bist du dann halt in dem Nächsten. Und da ist die Frage, wie kriegt man das dann hin? Und da wird es schon ein bisschen einfacher. Das nennen wir die sogenannte Decisional Balance. Man kann sich das wirklich vorstellen, auch wenn der Mensch kein rein rationales Wesen ist, dass er so eine Art Pro- und Kontraliste bei einer Veränderung führt. Und natürlich, solange du das interessiert mich nicht, betrifft mich nicht, keinen Bock drauf, hast du deutlich mehr Kontra als Pro. Und in dieser zweiten Phase, die heißt ja nicht umsonst Ambivalenz, da hält sich das ungefähr die Waage. Weil du hast ja jetzt schon mitbekommen, so okay, das ist jetzt nicht ganz unrelevant und es betrifft mich auch und ich verstehe das auch so ein bisschen inzwischen. Ich habe so ein Bewusstsein, ne, dieses Consciousness Raising. Und jetzt geht es darum, wirklich, manchmal macht man es auch ganz gezielt und einfach, dass man anfängt, Pros und Kontras zu sammeln. Weil jetzt will man eigentlich, dass man rausgeht und mehr Pros hat als Kontras. Und das geht natürlich. Und wenn man da nicht weiterkommt, gibt es natürlich auch wieder Techniken aus der Psychologie abgeleitet. Aber so geht man dann Schritt für Schritt vor und dann kriegt man plötzlich auch diesen Bewusstseinswandel hin, der dann diese Veränderung, die auf Organisationsebene prozessual begleitet wird, auch trägt.
Total spannend. Ich habe ein bisschen auch mitgeskribbelt für mich, weil ich auch überlegt habe, gerade deine Beispiele sind super, super greifbar und ich glaube, alle, die so ein bisschen mithören, überlegen gerade so, wie kriege ich das bei mir in meinem Team gut übersetzt? Und ich habe so ein paar erste Ableitungen mal getroffen, da will ich mal gucken, ob das auch der Methodik entspricht. Und vielleicht finden wir dann irgendwie auch nochmal so wirklich aus so einem Führungsunternehmensalltag nochmal so ein paar passende Beispiele dafür. Weil ich dachte, das erste ist aus der Phase 1 absichtslos, was du beschrieben hast, ist ja eigentlich eher vielleicht nicht zu. Am Anfang nicht zu faktenorientiert zu argumentieren, sondern eher in so eine emotionale Bedeutung auch zu kommen. Ne? Also gerade dieser größte gemeinsame Nenner für mich irgendwo auch so aus deinem Beispiel heraus, für mich ist da auch so eine emotionale Bedeutung, die wir miteinander teilen, eigentlich so mitgesprungen, die jetzt nicht rein kognitiv argumentiert ist, sondern wo wir merken, hey, das bewegt uns doch beides, da sind wir beide oder alle irgendwie emotional mit verbunden, das ist uns allen wichtig. Und das für ein Projekt, für ein Thema, für eine gewisse Veränderung in dem Sinne auch zu finden.
Ja, genau. Und das da bei dieser Krankenkasse, da war das tatsächlich so, dass das dann für die relativ klar war, eigentlich auch aufgrund der, sagen wir mal, der Positionierung ihrer Krankenkassenmarke, dass so Gemeinschaft ein ganz wichtiger Faktor ist. Also sowohl die Gemeinschaft mit den betreuten Patienten als auch die mit dem Kollegen. Also kannst du daraus natürlich schnell auch einen gemeinsamen Nenner ableiten, weil das ist der Grund, warum du in diesem Unternehmen bist und nicht beim Nachbarunternehmen im Nachbarindustrieort. Und zu sagen, wenn das unser größter gemeinsamer Nenner ist, Gemeinschaft zu nutzen, um für alle Vorteile zu erzeugen, dann könnte es ja auch durchaus hilfreich sein, wenn wir diese Gemeinschaft auch leben in dieser Neuorganisation unserer Personalplanung. Und da wirst du natürlich, nicht jeder wird sofort von den Bäumen springen und sagen, ah ja, endlich hat das mal jemand gesagt. Aber es ist was völlig anderes, als wenn du sagst so, komm, wir müssen das jetzt machen. Und du drängst so ein bisschen und du baust so ein ganz bisschen Druck auf und sagst, wenn wir das nicht tun, dann gibt es halt irgendwie Konsequenzen. Oder man stellt so Leute bloß und sagt so, ja, du, ist klar, dass du wieder dagegen bist. Das ist der gegenteilige Weg. Und meistens liegt dieser größte gemeinsame Nenner auch auf der Hand, weil keiner will freiwillig schlechte Arbeit leisten. Also rein prozentual vielleicht doch, weil das ist eben auch eine statistische Verteilung. Aber generell gesehen kann man davon ausgehen, dass Menschen durchaus willens und bereit sind, vernünftige Arbeit abzuliefern. Aber das, du hast es eben gesagt, anstatt dieses Drängens, Bloßstellens und Zwangerzeugens, wenn man über dieses gemeinschaftliche Ansinnen kommt, das klingt immer sehr Zucker, so rosarote Psychologen-Zuckerwatte, aber das ist wirklich etwas, wo Leute auch sehr schnell anspringen und sagen, stimmt, deswegen habe ich eigentlich mal angefangen in dem Laden, das ist auch irgendwie verloren gegangen. Und dann merkst du so, ja, wir können das jetzt wieder ein bisschen drehen, für uns als Team. Weil das Team ist ja das, was die Veränderung umsetzt und nicht irgendeine abstrakte Organisationseinheit. Also insofern ist das vollkommen richtig. Und genau das haben wir auch gemacht. Und das dauerte dann, wir haben das mit Führungskräften gemacht, das dauerte keine Viertelstunde. Dann war vollkommen klar, das sind die Motive, die die beschützen. Das wäre ein gemeinsamer Nenner, der das auffängt. Und so könnten wir auf jeden Fall starten damit.
Und ich finde gerade für so eine Kommunikation einer Veränderung, weil ich auch gerade so dachte, wir sprechen ja natürlich jetzt sehr darüber, wo stehen einzelne Mitarbeitenden und wie kann ich diese darin fördern, diesen Weg gemeinsam zu gehen. Und gleichzeitig dachte ich, weil wir in der ersten Phase sind, das sind ja auch fast so ganz grundlegende Learnings, fast wie starte ich überhaupt eine Veränderung, ne? Also wie kommuniziere ich, was wir vorhaben, warum wir es vorhaben, warum das wichtig ist, wie das jeden Einzelnen von uns betrifft und warum es auch alle braucht. Also das ist so ein bisschen auch, was ich da dahinter sehen würde, gerade diese emotionale Bedeutung auch mitzudenken und fühlbar machen, spürbar zu machen, dadurch ja auch fast so eine Art Zugehörigkeit irgendwo auch zu stärken, finde ich, ist etwas, was für mich da sehr mit wirkt.
Ja, denn es macht eines nicht, Menschen mit Fakten zu überzeugen. Also das funktioniert zu Beginn dieser Phase null. Also natürlich geht es darum, Informationen zu teilen, aber die sind nicht der Schwerpunkt. Der Schwerpunkt ist, was Menschen andocken lässt an die Notwendigkeit, dieses Neue überhaupt mal mit etwas offenerem Geiste dem zu begegnen.
Und ich finde, wenn man es gerade auch über unterschiedliche Kontexte hinaus belegbar hat, ne? Genauso wie du es über deine Beispiele erklärt hast, dann sieht man ja, okay, oh, scheint ja wirklich etwas mit uns Menschen zu tun zu haben und was wir brauchen, um uns tatsächlich auch einer Veränderung zu öffnen und uns vielleicht auch eine Bereitschaft zu entwickeln, einen eigenen Antrieb, ne? Auch Teil davon zu sein. Ich finde einen zweiten Aspekt, den du auch genannt hast, weil ich probiere auch für mich das nochmal so zu übersetzen, gerade dieses Dramatic Relief, aber so wenige machen dann am Ende doch mit, weil so gefühlt ist eigentlich so die nächste Sache einfach on top ist, aber ich dadurch ja irgendwo auch mehr erstmal Arbeit habe, ne? Auch wenn es vielleicht irgendwie schön ist, die Vision ist schön, aber ich habe dadurch Arbeit, es ist eine zusätzliche Last, die immer oben drauf kommt und ich kann mir vorstellen, da können sich viele bei jeglicher Veränderung auch in Unternehmen reinfühlen. Es ist vielleicht eine tolle Vision, aber erstmal habe ich dadurch mehr zu tun. Also es ist etwas, was on top kommt und was mich nicht entlastet.
Ja, Dramatic Relief, also dieses Dramatische daran, das ist tatsächlich noch, kann man noch etwas spezifizieren. Es gibt ein sehr schönes Beispiel von John Deere, das sind die diese Traktoren bauen. Und das ist deswegen bekannt, weil der damals frische Einkaufschef das berichtet hat in einem Interview. Und es war folgendes, die machten etwas, was also jetzt für keinen in einem Unternehmen eine Überraschung ist, Kosten sparen. Und zwar einige Prozent. Und natürlich ist das dann so, dass es eine Excel-Tabelle gibt. Und da steht das dann drin. Und dann sehen die alle und sagen, ja, das ist richtig, außer bei uns, wir können nichts mehr sparen. Das sieht man ja auch in der Bundesregierung. Also ist richtig, aber für uns trifft das nicht zu. Also siehst du, die Regierung ist auch gerade noch in Phase 1. Und bei John Deere ging das dann folgendermaßen weiter. Der John Stegner hieß der, der hat gesagt, wie kann ich das irgendwie emotional greifbar machen? Also greifbarer als eine Excel-Tabelle. Und dann hat er geguckt, wie die einzelnen Niederlassungen in den USA einkaufen. Und zwar ein ganz konkretes Produkt, Sicherheitshandschuhe. Weil klar, wenn du Traktoren zusammenbastelst, brauchst du halt Sicherheitshandschuhe. Und dann stellte der fest, über das Land verteilt, kauften die alle bei unterschiedlichen Anbietern ein, für das gleiche Produkt und die bezahlten zwischen 5 und 15 Dollar, also 300% Spannweite im Preis für das gleiche Produkt. Und dann ließ er sich von jeder Niederlassung einen Handschuh kommen, klebte da ein Preisetikett dran und klatschte das auf diesen großen Eichentisch im Besprechungsraum. Und dann kam die Führungsmannschaft rein und die sagten, was ist das? Und er sagte, das ist der Handschuhtempel. Und dann sagte er, so kaufen wir ein, Leute. Und dann guckten die sich das an, sahen die Preisschilder und so weiter und sagten, so kaufen wir ein. Und da war Stille und das ist ja in jedem Board-Meeting ist Stille ja irgendwie sehr selten und die gab es da und dann danach sagten die, das müssen wir ändern. Und nachweislich ist dieser Procurement-Prozess für die Minimierung dieser Ausgaben und damit dieses Einhalten des Kosteneinsparziels schneller durchgewuppt worden als alles andere. Und das ist Dramatic Relief, wenn du plötzlich eine Emotion wachrufst und die Leute sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ne? Also es geht also, in dem Fall war es ja jetzt eine negative Emotion, so ein, oh Gott, kann aber natürlich auch positiv sein. Es ist wie so eine kleine, wie so eine kleine, sehr pfiffige Werbekampagne. Und die gibt es immer. Also damals mit der Gesundheitskasse hatten wir das auch. Die waren dann sofort dabei und sagten, ja, wir haben schon drei Ideen, wie wir das alles machen können. Und da gibt es so ein paar Gesetzmäßigkeiten, auf die man achten sollte. Also keine Bilder mit Kollegen, damit das nicht Missverständnisse erzeugt und sowas für so eine interne Kampagne. Das kann man klar umreißen, was man machen kann und was nicht. Aber das funktioniert. Wir haben das mit einer befreundeten Agentur gemacht, Clubhouse heißen die, da ging es um eine blaue Banane. Die haben wir genauso eingesetzt und die erzeugte so eine Dissonanz, wie wir nennen, also dass so die, wenn du dir das nicht erklären kannst, warum etwas so ist, wie diese blaue Banane, die überall auftauchte, dass die Leute tatsächlich zu dem Meeting kamen, was diese blaue Banane über so eine Kampagne von 4 Wochen angeteasert hat. Und die saßen da und wollten einfach nur wissen, was soll das? Ne? Aber plötzlich war es interessant. Und dass dieses Spiel, positive Spiel mit der Emotion, das nennt man oder das würde man ganz genau unter diesem Dramatic Relief verstehen. Und das spielte, jetzt merkt man so, das Spiel zusammen, dieser größte gemeinsame Nenner, diese Motive wie beim Dachboden und eben dieses ganz spezifische Hervorrufen von Emotionen im Sinne von ist interessant und relevant.
Wir haben ja jetzt schon mal uns 75% im Durchschnitt vorgenommen, die absichtslos sind, die ambivalent sind. Und ich kann mir gut vorstellen, für all diejenigen, die jetzt zuhören, die vielleicht auch in so einer Führungsrolle sind, ist das mit Sicherheit schon mal auch ein erster guter, wichtiger Start vor allen Dingen. Ne? Also gerade wenn es irgendwie auch um das Initiieren, um das auf den Weg bringen von Veränderungen geht. Und wahrscheinlich hat man damit auch immer schon mal allerhand zu tun. Und ich finde vor allen Dingen jetzt auch so diese Einordnung, aber auch die ganz konkreten Ansätze, die du genannt hast, dafür super, super handhabbar. Für uns vielleicht auch für den Abschluss unseres Gesprächs finde ich nochmal ganz spannend. Was ich gerade so sehe, ist, ich selber in der Führungsrolle kann mich, glaube ich, auch an so einer Momentum-Map, auch in den Mindsets, die du beschrieben hast, schon mal sehr, sehr gut orientieren. Also es ist ein Orientierungspunkt. Ne? Es macht Veränderungen, auch individuelle Veränderungen, finde ich, sehr, sehr handhabbar. Und darüber haben wir ja vorhin auch gesprochen, ne? wie stark auch das Bedürfnis danach ist und wie sehr es auch dabei helfen kann. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, braucht es natürlich schon auch gewisse Fähigkeiten, eine gewisse Aufmerksamkeit, eine gewisse Präsenz, die ich einfach haben muss, um das überhaupt einerseits wahrzunehmen, zu beobachten oder auch vermitteln zu können. Da denke ich eher so an ganz grundsätzliche Führungsqualitäten, ne, die es irgendwo auch braucht und mehr denn je braucht, um überhaupt auch Veränderungen auf die Art und Weise wahrnehmen, begleiten, bewegen zu können. Wenn du mal so auf so einer Qualitätsebene schaust und auch so Führungskräfte erlebst und dahingehend begleitest, was würdest du sagen, was sind da so die, aus deiner Sicht vielleicht auch so wichtigsten Qualitäten, die wir dringend brauchen, auch so ein bisschen übergeordnet, um das überhaupt zu ermöglichen?
Ja, das ist immer eine sehr spannende Frage, weil das ist deswegen spannend, also aus meiner Sicht, mit meiner Brille, weil Menschen aus den unterschiedlichsten Gründen Führungskräfte werden. Und weil Organisationen auch aus den unterschiedlichsten Gründen bestimmte Menschen Führungskräfte werden lassen. Und das kann einmal sein, weil die selber besonders gute Leistungsträger sind und das Unternehmen verhofft sich davon, dass die auch andere Menschen zu guter Leistung anleiten, führen sozusagen. Es gibt auch andere Menschen, die haben alles, was es braucht und die wollen trotzdem nicht diese Führungsrolle annehmen, weil ihnen zum Beispiel, da haben wir am Anfang drüber gesprochen, dieses Machtmotiv nicht so stark ausgeprägt ist. Das heißt, es behagt denen gar nicht, anderen sagen zu sollen oder zu wollen, musst du so tun. Und das ist also ein ganz wichtiger Faktor, dass man sich als Führungskraft dessen bewusst wird, welche Motive haben mich eigentlich in diese Rolle gebracht und werde ich denen gerecht und warum nicht und so. Und das erklärt auch viel, warum manche Führungskräfte so im Stillen hadern mit dem Rollenverständnis. Weil das ist gar nicht so gut ausgeprägt, dieses Rollenverständnis, wie man glaubt. Das höre ich auch immer wieder, dass die, gerade in der Veränderung, dass so die etwas höhere Führungsebene sagt, wir haben das Gefühl, den Führungskräfte ist gar nicht so klar, was deren Rolle ist. Und dieses Rollenverständnis ist jetzt gar keine große Fähigkeit, sondern eher eine Reflexion. Weil es gibt Rollenkonflikte, ne? Mit manchen Mitarbeitern ist man befreundet und die darf man natürlich nicht bevorzugen. Das heißt also, man hatte einen interpersonellen Rollenkonflikt und so weiter. Das wäre also eins. Und das Zweite, das ergibt sich so ein bisschen aus dem, wo wir eben gestartet sind, eben ist gut, wo wir vor einiger Zeit mal gestartet sind, Die Frage, wenn so dieses Gerüst von da geht's lang wegfällt, dann ist man als Führungskraft natürlich auch auf sich selbst zurückgeworfen und auf das, wofür ich überhaupt angetreten bin. Und tatsächlich nennen wir diesen Begriff für dieses, wofür bin ich angetreten, in der Psychologie Qualitäten. Also welche Qualitäten will ich eigentlich in meinem Arbeiten ausdrücken? Und in der, wenn man, das kommt so eigentlich aus der klassischen Psychologie, aus so der Verhaltensforschung, Verhaltenstherapie, da nennen wir diese Qualitäten, das sind so die Eigenschaften, die man mit seinem Leben ausdrücken will. Und das sind völlig wertfrei, jeder hat halt einen anderen Mix, so wie jemand Hawaii-Pizza mag und der andere macht Salami-Pizza. Da ist also kein, gibt es nicht bessere oder schlechtere, nur eben hilfreichere und weniger hilfreiche. Und tatsächlich lassen wir, also das habe ich mit den Führungskräften dann auch gemacht, als erstes, die mal auswählen, was ist denn für mich eigentlich so mein Antriebsquintett? Ne, man nimmt so 5 Stück raus, aus, das ist so ein Angebot von 40 Stück aus der Forschung, die für das Berufsleben relevant sind. Und da picken die sich so 5 raus und dann haben die so eine Art Qualitätengerüst, wo die sagen, ja, das ist so der Grund, warum ich das tue. Und warum ist das wichtig? Man konnte zeigen, bei, das war jetzt sehr speziell, Finanztradern in London, da hat man wieder A und B und Gruppe A kriegt die genau das. Also welche Qualitäten willst du eigentlich in deinem beruflichen Alltag ausleben? Willst du Macht haben oder ausüben? Willst du lieber kreativ sein? Willst du einen Beitrag zur Gesellschaft leisten? Und so weiter, ganz viele verschiedene Dinge. Und Gruppe B kriegt ein Verhandlungstraining, wo du denkst, oh, das ist aber unfair. Finanztrader, Verhandler, und dann haben die begleitet und nach 6 Monaten zeigte sich Gruppe A mit diesen Qualitäten, die haben die anderen komplett outperformed im Millionen-Pfund-Bereich. Und der Grund ist, wenn du natürlich weißt, wofür du angetreten bist, so um das mal platt zu sagen, dann steckst du natürlich Fehler viel mehr weg. Es fällt dir viel leichter zu argumentieren vor diesem inneren Gerüst und du kannst das auch immer in Bezug zu jeder Entscheidung setzen. Weil du würdest dich immer fragen, wenn wir jetzt diese Veränderung umsetzen, ich mit meinem Team und ich habe diese 5 Qualitäten, die ich als Führungskraft leben will, wie kann ich das umsetzen? Also wie kann ich das in dieser Entscheidung leben? Ne? Sagen wir mal, ich bin kreativ. Und dann würde ich mich wirklich fragen, wie kann ich diese Kreativität einbringen, darin die Leute mit in diesen Change zu nehmen? Denen wird garantiert ganz andere Dinge einfallen entlang dieses gemeinsamen Nenners und dieser Emotionen, als jemand, der sagt, nö, Kreativität ist jetzt nicht für mich so eine maßgebliche Qualität, für mich ist Genauigkeit wichtig. Aber diese Verbindung zwischen dem, was dich antreibt und dem, was das Ziel ist, das nennen wir in der Psychologie, nennt man do what matters, also mach, worauf es ankommt, dann ist das wirklich ein extrem gutes Gerüst, um Führung personenzentriert, sowohl von meiner eigenen Person als Führungskraft, als auch auf die des Teams und der Individuum in diesem Team zu adaptieren. Und da sieht man eben, es sind nicht bestimmte Eigenschaften, weil die ändern sich, die Wichtigkeiten von Eigenschaften, je nachdem, worum es geht. Aber es sind eben bestimmte Aspekte der Persönlichkeit, die wir wieder ein bisschen mehr wachküssen müssen, weil wir ein sehr viel menschenzentrierteres Führen brauchen, in Zeiten von Ungewissheit.
Sehr, 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 sehr spannend. Ich finde vor allen Dingen daran richtig toll. Das ist eigentlich eine Übung, die kann jede Person zu jeder Zeit für sich auch tun. Und die Qualität, also die übergeordnete Qualität, die ich da drin sehe, wenn ich jetzt das mal im größeren Kontext unseres Gesprächs sehe, äußerer Wandel, äußere Unsicherheit, aber so diese innere Stabilität, also dieses Selbstbewusstsein, genau, innerer Kompass, ne? Also mich selber ausrichten zu können, auch wenn so viel um mich herum passiert und ich auch so das Gefühl habe, die Gemengelage ist komplex und ich habe mit ganz vielen unterschiedlichen Personen, mit Bedürfnissen, mit Motiven zu tun und das Unternehmen will auch noch etwas von mir, aber was gibt mir heute Morgen und auch in den nächsten Jahren einfach immer wieder eine Richtung. Und das Spannende ist, und vielleicht so das nochmal so als vielleicht auch letzte kleine Frage in deine Richtung, ich finde, dass da auch wichtig ist, sich immer mal wieder so damit zu verbinden. Ne? Also nicht, das irgendwie mal einmal in 10 Jahren zu machen und damals irgendwie 1995, da habe ich mal so einen Workshop gemacht und ne, dann habe ich es mir aufgeschrieben, sondern wie kriege ich mich damit immer mal wieder verbunden? Hast du einen Tipp für für so eine Übung, wie ich das vielleicht in meinen Führungsalltag bringen kann, ne? Mache ich das selber in der Reflexion, spreche da besser mit anderen Menschen so drüber, lasse ich mich da begleiten? Was kann da wirken aus deiner Erfahrung?
Ja, also eigentlich, also ganz einfach gesagt, ein Ritual auf verschiedener Ebene. Und das konkret ist das Folgende: Es war mal ein Team eines Pharmaunternehmens, die wussten, in den nächsten 6 Monaten verliert unser Produkt den Patentschutz. Das ist eine sehr schlechte Nachricht für jemanden, der etwas vertreibt, weil sobald der Patentschutz weg ist, können die Generika-Hersteller Alternativen anbieten, die meistens günstiger sind. Das heißt also, aus vertrieblicher Sicht ist das ein sehr unschöner Zeithorizont. So. Aber trotzdem wirst du natürlich angehalten, noch zu verkaufen, und zwar mit der gleichen Motivation wie vorher, bitteschön. Und mit dem Team haben wir das gemacht, wirklich auch, das war so 20 Personen waren das. Und wir haben die zuerst das für sich selber mal überlegen lassen, ne? Was sind so die 5, die mich ausmachen. Und dann haben wir die in immer größere Teams kaskadiert. Also dann 2er-Teams, 4er-Teams und dann nachher alle zusammen. Und dann haben die so für ihre Funktionseinheit wirklich so 5 Stück gefunden, wo die sagen, ja, darauf können wir uns echt einigen. Gab auch ein bisschen Diskussion, ist ja auch gut so, weil durch die Reibung wird einfach das Verständnis auch tiefer. Und das ist ja eine sehr positive Auseinandersetzung, wenn du dich fragst, wofür treten wir an. Und diese 5, die hatten die dann, haben die sich dann designen lassen von ihrer Abteilung, und dann hatten die als Screensaver. Und das heißt also, du hattest sozusagen ein automatisiertes Ritual, wenn du deine Kiste angemacht hast, kamen die auf. Andere Leute hatten sich das dann abfotografiert, dann hatten sie es auch auf dem Handy. Das haben die dann immer mal rausgeholt, wenn sie so merken, so, oh ja, gerade ist irgendwie so ein bisschen die Batterie alle. Und ich weiß gar nicht mehr genau, was ich hier mache und warum ich das mache. Das gibt es immer mal über den Tag, solche Bewusstseinsdellen, wo man so sagt, boah, nee, ob da auch, ne. So. Und sich dann das ganz kurz wieder zu holen. Also das ist eine Möglichkeit, so ein Ritual über Technologie zu automatisieren. Ein anderes Team bei einem Industrieunternehmen, was war auch ein ganz unschönes Szenario, die haben quasi am Rückbau ihrer eigenen Produktionsanlagen mitwirken müssen. Die haben sich also sozusagen schrittweise ihren Arbeitsplatz abgeschafft. Und da führte das dazu, dass die immer wieder auch morgens, wenn die sich trafen, sich das nochmal ganz kurz vor Augen geführt haben, warum die das tun. Warum das wichtig ist, dass die das auch gut machen. Und das hat man jetzt also so ein technologiegestütztes Ritual oder ein durch den Tagesablauf gestütztes Ritual. Aber das zu ritualisieren ist das, was das nachher automatisch macht.
Total. Und ich, was ich daran super inspirierend auch finde, ich glaube, wenn man das selbst wiederum in so einer Führungsrolle ein bisschen vorlebt und auch, ich habe das zum Beispiel jetzt auch in einem Workshop gehabt gestern, wo die Führungskraft, finde ich, das so stark vorgelebt hat, dieses, wir arbeiten hier an einem gemeinsamen Wofür und es gibt mir Orientierung, ne? Und ich gehe abends ins Bett und ich denke daran und es ist, dadurch kommt eine neue Energie, dadurch kommt ein neuer Wille, dadurch sehe ich unsere Rolle nochmal klarer. Und wenn man das spürt, ne, dass das irgendwo auch zum Beispiel eine Führungskraft dann so bewegt und so mitnimmt und man das immer mal wieder auch ausstrahlen kann, dann steckt man auch die anderen an. Ne? Also das habe ich da in der Situation auch sehr gespürt. Deswegen finde ich, es beginnt bei uns selbst und über uns selbst, glaube ich, tun wir auch schon sehr, sehr viel für die anderen. Ja.
Aber da sagst du auch vielleicht zum Abschluss noch was sehr, sehr Wichtiges, weil das gab es mal, es war eine sehr starke Mode, auch in der Organisationsentwicklung, dass man sagt, hier dieses Thank God it's Monday und alle müssen brennen für das Unternehmen. Das ist rein physiologisch und psychologisch natürlich ziemlicher Unfug, weil niemand kann immer 100% geben. Das ist ja Quatsch, das willst du auch gar nicht. Du willst eigentlich eine stetig gute Arbeit und nicht Leute, die sich selbst verbrennen und da völlig euphorisch vor sich hinarbeiten. Das ist überhaupt kein erstrebenswerter Zustand. Der ist sogar auch mit vermehrter Fehlerquote verbunden. Weil wir einfach in solchen Glückszuständen, wenn wir dieses Hocheuphorisierte haben, dann nehmen wir die Sachen nicht mehr ganz so genau, ne? So 5, wir müssen alle 5 gerade sein lassen. Das ist also überhaupt nichts Erstrebenswertes. Du musst nicht nach abends ins Bett gehen und sagen, boah, war das ein geiler Arbeitstag. Aber was dir hilft, ist, wenn es mal nicht rund läuft, zu wissen, was kann ich tun, damit ich wieder auf ein Niveau komme, wo ich sage, okay, ich habe zumindest Bock drauf. So, und das ist eigentlich das, was wir anstreben sollten. Und also weil jeder hat, ich denke auch nicht abends daran, oh, ist das geil, dass ich der Menschheit helfen kann. Nee, ich denke abends, oh, boah, bin ich kaputt. Das war echt anstrengend. Ne? Und dann hoffentlich ist morgen nicht nochmal so ein Tag. Also das ist auch völlig normal. Aber wenn nochmal so ein Tag ist, dann habe ich hier auch meine Qualitäten liegen. Und deswegen mache ich es trotzdem so gut ich es kann. Und das als Führungsvorleben, das ist natürlich auch viel erreichbarer für den Mitarbeitenden. Ne? Weil das zeigt sich wirklich, wir haben mal ein bisschen zu Rollenvorbildern geforscht für die RWE. Und da zeigte sich dieses heroisierte Rollenvorbild, das will keine Sau haben. Ein Mitarbeitender will ein Vorbild haben, das er kopieren kann. Also das machbar, erreichbar und nahbar ist. Und dann funktioniert das. Und zu sagen, dass wir noch schnell mal eben die Quartalsergebnisse auswendig lernen, bevor wir die Augen zumachen, das hilft keinem Mitarbeitenden, weil das ist zu weit weg. So, deswegen ist diese Nahbarkeit bei all diesen Veränderungssachen eigentlich so eine Art Grundmindset für moderne Führung.
Ich finde, das schließt auch nochmal sehr, sehr schön den Bogen zu dem größten gemeinsamen Nenner, ne? Weil das habe ich da auch schon so sehr, sehr stark wahrgenommen. Der gemeinsame Nenner auch etwas Emotionales, etwas, was mir ebenfalls auch wichtig ist, ne? Als Führungskraft, nicht, wo ich irgendwie probiere, irgendein Kommunikationsskript abzulesen, sondern ich kann auch ausdrücken, warum bin ich beteiligt und warum macht es Sinn, dass wir alle beteiligt sind. Ne? Und das finde ich einen schönen Grundgedanken auch für Veränderungen. Ja.
Und das ist, ich meine, im Grunde ist es ja so, dass man hebt ja nicht die Welt aus und erfindet was neu. Was mir nur besonders wichtig ist, wenn ich arbeite, das ist sozusagen eine meiner Qualitäten, die ist so belegen statt zu behaupten. Das heißt also, ich bin immer dann besonders glücklich und zufrieden, wenn ich zeigen kann, es gibt belegbare Evidenz dafür, dass das ein gutes Vorgehen ist oder vielleicht ein besseres als etwas anderes. Und das sich vor Augen zu führen, dass es nicht darum geht, immer wieder neu, ungewöhnlich, innovativ zu sein, sondern sich für das zu entscheiden, was relativ gesichert einen Effekt mit sich bringt, den wir auch intendieren. Das ist eigentlich das, wofür ich antrete.
Sehr, sehr schön. Und ich glaube, damit hast du heute ein paar sehr, sehr gute Impulse auch gesetzt. Also mich hat sehr gefreut, insbesondere, dass wir gemeinsam so praktisch auch mal in ein ganz konkretes Tool mit der Momentum Map eintauchen konnten. Ich bin mir sicher, dadurch auch diese Komplexität der Veränderung ein bisschen handhabbarer machen konnten. Bin sehr, sehr gespannt. Aber auch was die lieben Führungskräfte, die hier zuhören, uns dann nochmal drauf zurückmelden. Karl, ich kann nur sagen, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, auch dass du deine Erfahrungen so breit hier auch mit uns geteilt hast. Alles Gute weiterhin natürlich bei deiner Forschung, bei deinem Eintauchen auch in diese Welt. Bin sehr, sehr gespannt, da auch von dir demnächst noch zu lesen und erstmal alles Gute für dich.
Dankeschön, das wünsche ich dir und deinen Zuhörenden natürlich auch.
Das war Leading Well, heute mit Dr. Karl Norton. Ich finde, Karl hat wirklich wunderbar in unserem Gespräch beschrieben, wie wir Menschen verschiedene mentale Phasen durchlaufen, wenn wir mit etwas Neuem konfrontiert werden. Von einer vielleicht anfänglichen Ablehnung bis hin zur Anwendung. Und natürlich geht es nicht darum, jetzt auf einmal mit Druck zu überzeugen und andere Menschen zur Veränderung zu überreden, sondern es geht darum, emotionale Relevanz zu schaffen. Es geht darum, Vertrauen zu stärken und individuell Menschen entlang einer Veränderung zu begleiten. Meine Einladung deswegen mal wieder diese Woche an dich. Frag dich doch mal, wo steht denn gerade dein Team mit Bezug auf einen gewissen Veränderungsprozess und natürlich auch die einzelnen Mitarbeitenden in deinem Team? Und finde doch mal den größten gemeinsamen Nenner für eure Veränderung und beziehe den wirklich aktiv auch in eure Dialoge, in deine Kommunikation mit ein. Und am Ende gilt es natürlich auch darum, den Menschen Raum zu geben. Raum zu geben für das, was sie bewegt und nicht nur für das, was am Ende der Plan verlangt. Wenn dich das Thema Veränderungsfähigkeit über diese Folge hinaus interessiert, dann hör doch einfach mal direkt in die Folge 152 mit Marina Zieblis rein. Wir haben über Veränderungsmüdigkeit gesprochen und über die Frage, warum es auch eine gewisse emotionale Energie braucht für Veränderungsprozesse und wie wir genau das auch stärken können. Wenn dir das Gespräch mit Karl gefallen hat, dann teile es doch super gern in deinem Netzwerk mit guten Bekannten oder einfach direkt auf LinkedIn. Und wenn du uns darüber hinaus unterstützen möchtest, dann lass uns doch gerne deine positive Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast da. Eine Bewertung ist schnell gemacht und sorgt einfach dafür, dass genau diese Gedanken noch sichtbarer werden. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Wenn du dich für eine Zusammenarbeit mit uns interessierst, sei es im Rahmen eines Führungstrainings, eines Vortrags oder einer Podcast-Kooperation, dann nimm sehr, sehr gerne mit uns Kontakt auf. Alle Möglichkeiten, direkt mit uns in Kontakt zu kommen, findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Das war Leading Well, der Podcast für Führung von morgen. Bis ganz bald, dein Benjamin.